Ja, ich freue mich, dass ich heute hier auch predigen darf. Und ich habe einen Text dann herausgesucht, auf den ich auch so ein bisschen dadurch gekommen bin, dass ich vor einiger Zeit nämlich ein Buch geschenkt bekommen habe, das da heißt Lernen wir beten. Und im ersten Moment war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, naja, das habe ich doch im Kindergottesdienst gelernt und zu Hause von meinen Eltern vor den Mahlzeiten, wenn wir da miteinander gebetet haben. Und dann habe ich auch noch gedacht, naja, was könnte ich denn jetzt übers Beten lernen und warum sollte ich dieses Buch lesen? Und dann habe ich letztens auch mal eine eher nicht so ganz ernst gemeinte Antwortmöglichkeit bei Twitter gelesen und da stand nämlich, und das fand ich ganz witzig, wenn ihr bei eurem letzten Gebet nicht Amen gesagt habt, dann redet ihr Gott bis jetzt auf die Mailbox. Also mal gucken. Ja, das Thema Gebet, das hat mich seit einiger Zeit beschäftigt und deswegen steht der heutige Predigttext in Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Das müsste jetzt gleich auch hier vorne erscheinen und ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten kann. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ja, stellt euch doch mal vor, versetzt euch mal in die Lage. So fängt der Bibeltext an und deswegen mache ich das Experiment auch mal mit euch und sage, wenn du magst, stell dir doch mal vor, du bekommst mitten in der Nacht Besuch, ganz überraschend, von einem guten Freund und du lässt ihn erstmal zur Tür rein, bittest ihm etwas zu trinken an und stellst dann beim Blick in den Kühlschrank aber fest mit Erschrecken, dass du überhaupt nichts mehr da hast, was du ihm zu essen anbieten könntest. Ganz hinten in der Ecke ist zwar noch der Rest eines Nudelauflaufs, aber bei genauerem Hinsehen lassen sich schon Spuren von Schimmel erkennen. Tja, so ein Mist, das lässt sich jetzt auch nicht mehr retten. Ich wohne seit 5 Jahren in einer Wohngemeinschaft mit 4 anderen Studentinnen und bin auch oft zu Besuch in den WGs von Freunden. Und deswegen kann ich sagen, dass das gar nicht so eine unrealistische Situation ist. Was machst du also, wenn unangekündigter Besuch kommt? In Berlin gibt es ja die Spätis, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind kleine Kioske, die abends noch sehr lange geöffnet haben. Und da könnte man wenigstens noch eine Tiefkühlpizza kaufen. In Mainz kenne ich mich noch nicht ganz so gut aus, aber ich kann mir vorstellen, dass man an einer Tankstelle noch etwas bekommen könnte. Aber überall, wo es keine Spätis oder Tankstellen gibt, wäre das Ganze dann schon ein bisschen schwieriger. Und in einer für damalige Verhältnisse ähnlichen Situation steckt die Person, von der Jesus beispielhaft im Bibeltext erzählt. Es ist mitten in der Nacht und der Freund muss irgendwie noch versorgt werden. Denn es gehört zu den Pflichten eines guten Gastgebers dazu, dem Gast etwas anzubieten. Und was macht der Gastgeber also? Er geht zu einem seiner Freunde, weckt ihn auf und bittet ihn um Brot. Wie unverschämt diese mitternächtliche Bitte ist, wird klar, wenn wir uns vorstellen, in welcher Situation der nun wache und in seiner Nachtruhe gestörte Freund steckt. Denn die Tür des Hauses ist bereits gesichert und er liegt mit den Kindern im Bett. Und aufzustehen und die Tür zu öffnen, das würde diesen schweren Balken, den er zur Seite schieben muss, dieser Balken würde richtig viel Lärm verursachen und es würde für Unruhe sorgen. Das würde natürlich die Kinder aufwecken und deswegen verweigert er sich auch erstmal. Ja, dieses Beispiel, das Jesus da erzählt, kommentiert Jesus selbst mit der Aussage, dass wenn schon die Freundschaft nicht Grund genug ist, der Bitte nachzukommen, wenigstens das unverschämte Drängen und die Tatsache, dass er keine Ruhe gibt, dafür sorgt, dem Freund die Brote zu geben. Also frei nach dem Motto, gib ihm doch, was er will, dann ist er endlich ruhig. Die Frage ist nun, was Jesus seinen Zuhörern damit sagen wollte. Da der Predigttext im Lukas-Evangelium direkt nach dem Vaterunser kommt, wo Jesus seinen Jüngern zeigt, wie sie beten sollen, steht das Beispiel des bittenden Freundes in einem Zusammenhang mit Gebet. Jesus sagt den Jüngern erst, was sie beten sollen, und im Anschluss erzählt er ihnen eine kleine Geschichte, wie sie beten sollen. Es geht also um die Art des Bittens. Denn der eine Freund erzögert nicht, bei dem anderen anzuklopfen, obwohl es mitten in der Nacht ist, und damit maximal unangenehm, ihn aus dem Bett herauszurufen und ihn aus seiner Nachtruhe zu stören. Und Jesus fügt an dieses Beispiel einige Verheißungen an. Wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. So lauten auch die ersten Zeilen eines bekannten Liedes, das wir dann im Anschluss auch noch singen werden. Das Versprechen, das in diesen Zeilen gemacht wird, könnte ja schöner kaum sein. Denn auf jedes Bedürfnis gibt es sofort eine Antwort, bitte nur, und es wird dir gegeben. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich als kleines Kind mir von meinen Eltern unbedingt ein echtes Pony gewünscht habe und dann nur ein kleines Barbie-Pony bekommen habe, muss ich feststellen, dass es als Kind nicht so funktioniert hat nach dem Prinzip bitte und es wird dir gegeben. Der Unterschied zum Beispiel aus dem Bibeltext, in dem Jesus fragt, welcher Vater denn seinem Sohn einen Fisch und ein Ei verwehren würde, wenn das Kind darum bittet, ist, dass das Kind um Dinge bittet, die es braucht und von seinem Vater diese auch bekommt. Auch ich habe ja die Dinge, die ich gebraucht habe, von meinen Eltern bekommen. Bis auf das echte Pony natürlich. Aber Eltern, die ihre Kinder lieben, geben ihnen, was sie brauchen. Die Annahme, dass jeder Vater und jede Mutter seinem Kind das geben würde, was es wirklich braucht, das geht von einem guten Wesenskern in allen Menschen aus. Und dieser Wesenskern sorgt dafür, dieser Bitte eines Kindes gerecht zu werden. Und die Vorstellung, dass Eltern ihren Kindern eine Schlange oder einen Skorpion geben können, löste nicht nur bei den Menschen, denen Jesus diese Geschichte erzählte, Abscheu aus, sondern bestimmt auch bei uns. Denn es gibt natürlich leider auch Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen und den Bedürfnissen ihrer Kinder nicht gerecht werden. Jesus erzählt uns nun das Beispiel eines bittenden Freundes, dem man ja auch schon helfen würde. Und er führt das ganze Beispiel auf die nächste Ebene, indem er nicht nur eine freundschaftliche, sondern sogar eine enge verwandtschaftliche Beziehung, wie der zwischen einem Vater und seinem Sohn beschreibt. Und wenn wir Menschen, die wir böse sind, so wie im Bibeltext steht, trotzdem unseren Freunden helfen, wenn sie um Mitternacht vor der Tür stehen und unseren Kindern geben, wenn sie uns um etwas bitten, das sie brauchen, wie viel mehr wird Gott als unser liebender Vater uns geben, wenn wir ihn darum bitten? Ja, wenn ich mir das so vor Augen halte, bin ich Gott so dankbar dafür, dass ich beten kann und Jesus in diesem Bibeltext auch sagt, dass Gott auf Bitten reagiert. Doch auf den Vers, wer bittet, dem wird gegeben, kommt mir gleichzeitig auch ein großer Einwand in den Kopf. Gott, der liebende Vater, der unsere Bitten erhört. Das passiert ja doch auch oft eben nicht. Also wieso reagiert Gott nicht auf unsere Bitten? Hier entsteht ein Widerspruch. Denn eigentlich steht es da so im Bibeltext, dass Gott gibt, wenn wir bitten. Und in einer konkreten Notsituation entsteht dann eine Klage an Gott, dass er, obwohl er ein liebender Vater ist und die Macht hätte, auf die Bitte zu reagieren, das eben nicht tut. Ja, wenn Gebet unerhört bleibt, dann kann das Gottesbild in Frage gestellt werden, denn es scheint unvereinbar mit dem Gottesbild des liebenden Vaters, wenn er Leid zulässt. Und dieses Dilemma zu lösen, ist letztlich unmöglich. Jedoch bietet Gebet eine Chance, damit umzugehen oder zu lernen, damit umzugehen. Denn im Gebet können wir jede Wut und jede Traurigkeit über das, was Gott nicht gegeben hat, sagen und uns bei Gott im wahrsten Sinne des Wortes beklagen. Ja, ganz zu Beginn habe ich ja gesagt, dass das Thema Gebet mich auch persönlich vor einiger Zeit beschäftigt hat. Und Grund dafür ist, dass ich in meiner Familie eine Situation erlebt habe, in der ich ohne ständig und intensiv zu beten verzweifelt war und andererseits auch erleben konnte, wie Gott gesegnet hat, worüber ich mir Sorgen gemacht habe. Als mein Vater vor einem Jahr eine schlechte Diagnose bekam und ich auch Angst um ihn hatte und dachte, mir gleitet gerade alles aus der Hand, habe ich diese Angst im Gebet thematisiert und Gott gebeten, sie mir zu nehmen. Und ich habe auch für die Gesundheit meines Vaters gebetet. Ich habe mir damals gedacht, ich muss im Gebet alles fordern und ich kann mich nicht mit weniger als dem Maximum zufrieden geben von dem, was ich fordere und erbitte. Und ich habe im Gebet an Gott sozusagen eine Maximalforderung gestellt und ihn um den bestmöglichsten Verlauf gebeten. Und ich denke nicht, dass ich die Sorgen nur verdrängt habe, sondern vielmehr glaube ich, dass Gott mir Frieden geschenkt hat und somit auch ruhiger werden konnte. Und am Ende ist alles gut gegangen und diese Maximalforderung im Gebet hat funktioniert und alles wurde gut. Das heißt aber natürlich nicht, dass Gebete wie eine Wunschmaschine funktionieren. Denn ich habe ja gerade schon angesprochen, leider für uns viel zu oft reagiert Gott eben nicht so auf unser Gebet, dass jegliches Leid verhindert werden kann. Der Grund, weswegen ich von meinem Vater erzählt habe, ist aber der, dass ich während der Zeit, in der es nicht sicher war, wie alles ausgeht, die Möglichkeit, mich bei Gott zu beklagen und ihm alles zu erzählen, was mich belastet, so zu schätzen gelernt habe. Und das hat in mir nochmal ein neues Bewusstsein dafür geschaffen, welche Wirkung Gebet in meinem Leben haben kann. Ja, beharrlich, also ausdauernd und intensiv zu beten, kann zunächst also helfen, das Leid zu klagen. Denn durch das Gebet können wir Gott alles erzählen, was uns Sorgen macht, welche Ängste wir haben und welche Hoffnungen und welche Bitten wir an Gott haben. Denn dadurch wird Gemeinschaft mit Gott möglich und wir können in dieser Beziehung mit ihm Kraft tanken. Ja, zu beten kann wie eine erfrischende Dusche wirken. Und wenn uns der Kopf spürt vor all den schlimmen Befürchtungen, die wir haben, wenn wir all diese Gedanken Gott erzählen können, können wir sie ordnen, verarbeiten, uns beklagen und darüber beschweren, dass wir in so einer Situation sind. Und wir können Gott darum bitten, zu handeln. Dadurch, dass wir uns öffnen, können wir bei Gott Trost finden. Außerdem kennt Gott uns und unsere Bedürfnisse und er versteht uns, selbst wenn wir uns nicht verstehen. Gleichzeitig kann dies auch eine Frage aufwerfen, wenn Gott uns und unsere Bedürfnisse kennt, warum müssen wir ihn eigentlich dann noch bitten? Und der Schlüssel dazu ist die Beziehung, die wir mit Gott haben, wenn wir mit ihm in einer Gebetsbeziehung stehen. Durch diese Beziehung zu Gott öffnen wir uns für Gott und für sein Wirken. Und dann können wir das, was Gott uns an guten Gaben und dem Heiligen Geist gibt, empfangen. Und dadurch wird die Beziehung zwischen Mensch und Gott tatsächlich verändert. Denn Gott lässt es zu, dass er sich vom Gebet eines Menschen bestimmen lässt. Das sorgt nicht dafür, dass Gott nicht mehr über sein Handeln selbst entscheiden kann, sondern es zeigt vielmehr, dass Gott in der Beziehung zu Menschen es zulassen kann, sein Handeln von den Bitten der Menschen beeinflussen zu lassen. Gebet soll also dazu führen, dass sich ein Mensch öffnet und dabei zeigt, dass er bedürftig ist. So kann er von Gott all das empfangen, was er braucht, um seine Bedürfnisse zu stillen. Und da Gott nicht nur wie ein Vater oder eine Mutter ist, der oder die Bedürfnisse der Kinder stillt, sondern er ist Gott, schenkt er uns seinen Heiligen Geist, durch den wir eine durch den Geist gewirkte Gemeinschaft mit Gott haben können. Und die können wir uns nicht selbst erschaffen, sondern die schenkt uns Gott, wenn wir ihn darum bitten. Und außerdem wird klar, dass zwar selbst böse Menschen in der Lage sind, ihren Kindern Gutes zu geben. Die Antwort, die Gott auf Bitten gibt, jedoch von einer unvergleichlich höheren Qualität ist, denn es entsteht durch den Heiligen Geist Gemeinschaft mit Gott. Ich komme zum Schluss und ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Das Beispiel des bittenden Freundes zeigt, dass vollkommen unverschämtes, dreistes Verhalten doch zu etwas führen kann. Eine ausdauernde und intensiv vorgetragene Bitte Erhörung finden kann. Wenn sogar Jesus dieses Beispiel im Zusammenhang damit erwähnt, dass er über Gebet spricht, dann kann beharrliches Beten und inständiges Bitten um das, was wir brauchen, nur hilfreich sein. Und wenn es nicht unsere Unverschämtheit ist, die uns beim Beten weiterhilft, dann ist es auf jeden Fall die Tatsache, dass Gebet in eine intensive Gebetsbeziehung führt, in eine intensive Gottesbeziehung, in der nicht nur das zum Ausdruck gebracht werden kann, was uns beschäftigt, sondern wir auch um das bitten können, was wir brauchen. Durch das Gebet werden wir offen für das, was Gott uns geben will. Und wenn Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, dann können wir Gemeinschaft mit Gott haben.